Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Weiberspeck, eurem Lieblingspodcast für Mode- und Kostümgeschichte.
Willkommen, willkommen, willkommen bei einer neuen Folge Weiberspeck. Heute wird es modisch, es wird legendär, es wird aber auch tragisch. Also ja, gefühlstechnisch ist für alle was dabei. Ja. Wir reden nämlich heute über das phänomenale Leben des phänomenalen Gianni Versace. Oh ja, dafür haben wir uns natürlich wieder was Leckeres zu trinken gemacht. Ich trinke heute schon wieder meinen italienischen Limonentee. Ich glaube, den trinke ich bei jeder Folge, in der wir in Italien sind.
Es ist leider noch zu früh für einen Campari Orange.
Ja, ich wollte eigentlich auch einen Limoncello trinken.
Oh, Limoncello.
Aber jetzt ist es nur ein Limonentee.
Fast genauso gut.
Was hast du denn mitgebracht kulinarisch?
Ich habe mich heute kulinarisch auf den Sommer eingestellt. Ich habe mir heute einen leckeren Smoothie gemacht. Das mache ich in letzter Zeit öfter zum Frühstück oder eigentlich immer. Wem erzähle ich hier was? Immer. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das ist der beste Smoothie ever. Eine halbe gefrorene Banane, eine Handvoll gefrorene Erdbeeren oder ich nehme auch manchmal gefrorene Mango. Dann gießt ihr das Ganze mit Milch auf. Dann macht ihr ein paar Haferflocken rein für die Sättigung. Dann noch ein bisschen Proteinpulver für die Sättigung. Ich nehme meistens Schokoprotein. Und dann ein bisschen entweder gehackselte Mandeln oder so gehobelte könnt ihr reinmachen. Oder was ich immer mache, dieses Mandelmus aus Marokko. Oh, das verblendet Himmel auf Erden.
Das klingt voll lecker.
Das ist auch so lecker, oh mein Gott. Das ist meine neue Besessenheit. Also neue, alte Besessenheit. Ich trinke das immer, sobald es konstant über 10 Grad ist morgens. Trinke ich immer Smoothies morgens zum Frühstück. Das macht auch richtig lange satt. Also durch die Haferflocken, durch das Proteinpulver. Weil früher war ich immer so, oh mein Gott, ich trinke einen Smoothie zum Frühstück. Oder so 3 Erdbeeren und einen Schluck Milch. Und habe mich dann gewundert, dass ich eine halbe Stunde später wieder Hunger hatte.
Aber ich glaube, dass ich das auch mal probieren werde. Weil musst du? Ich frühstücke, oh mein Gott, eigentlich so nie. Also ich esse auch meistens kein Mittagessen. Ich bin einfach ein furchtbarer Esser. Und ich glaube, so ein guter Smoothie würde mir, glaube ich, echt morgens gut tun. Ich glaube, das probiere ich nächste Woche auch mal.
Aber den musst du unbedingt probieren, Pauline. Der ist so lecker.
Ich glaube, das werde ich mal machen. Ich sag dir, diese Gianni Versace-Folge hat sich jetzt schon gelohnt.
Ja.
Aber da würde ich sagen, reden wir doch mal über einen meiner absoluten Lieblingsdesigner.
Den Mann der Stunde.
Oh ja, den sexy Mann der Stunde.
Also, ja, also kurze Side-Note. Sagt uns gerne Bescheid, wenn es euch auch so geht, weil Pauline und ich waren bei der Recherche die ganze Zeit so.
Genau so, was wir die ganze Zeit da. Aber dann starten wir doch mal. Am 15. Juli 1997, gegen 8 Uhr morgens, sitzt Antonio D'Amico in Miami Beach mit einem Freund am Frühstückstisch. Plötzlich hört er draußen einen Schuss, dann einen zweiten. Er weiß nicht, was los ist, rennt raus und draußen, auf den Stufen vor seinem Haus, ist eine riesen Blutlache und darin liegt sein Partner Gianni Versace. Was war passiert?
Andrew Cunanan war passiert.
Oh, dieser, boah.
So ein Schmalzpopel.
Giovanni Maria Versace, was für ein klangvoller Name, wird am 2.12.1946. Der klingt schon so, gell?
Das Geräusch werdet ihr öfter hören in dieser Folge, glaube ich.
Wird am 2.12.1946 in Reggio Calabria geboren, in Italien. Er hatte mehrere Geschwister, seine ältere Schwester Tina, die leider schon früh verstarb, seinen älteren Bruder Santo, ich finde Santo ist übrigens auch ein ziemlich guter Name, und seine jüngere Schwester Donatella. Sein Vater Antonio war ein Geschäftsmann und seine Mutter Franca, die er sehr geliebt hat, war Schneiderin. Franca Versace ist auch ein ziemlich cooler Name.
Ich kenne noch jemanden, der Franca heißt.
Ich auch. Es gibt nur eine Franca und das ist meine Schwester.
Ja, die beste aller Francas.
Ja, die, wenn ihr meine Schwester kennen würdet, ihr würdet sie vergöttern. Nach der Schule studierte er erstmal Architektur, aber danach begann er im Schneidergeschäft seiner Mutter zu arbeiten, als Stoffeinkäufer und Designer. 1970 kleidete er Alda Balestra ein, die Miss Italy 1970, und das war das erste Mal von vielen, 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 vielen weiteren Malen, dass er so eine prominente Frau im Showgeschäft anzog, denn das werden wir ja später noch zuhauf sehen. Mhm. 2 Jahre später, Anfang der 70er, zog Gianni nach Mailand und dort arbeitete er für Arnaldo Girombelli. Dieser besaß nämlich mehrere Modemarken und für die begann er jetzt zu arbeiten. Und dieser Arnaldo Girombelli unterstützte ihn dann auch einige Jahre später, als er sich selbstständig machte. Denn 1978 war es soweit, er gründete sein eigenes Modehaus Gianni Versace. Und ich finde, wenn man so einen Namen trägt, ist man auch verpflichtet, ein Modehaus zu gründen. Ja. Also, was willst du sonst machen? Eine Autovermietung. Natürlich, du brauchst ein Modehaus. Gianni Versace.
Maurermeister Gianni Versace. Nee, klingt nicht so gut. Designer hört sich besser an.
Viel besser. Gut, dass er es gemacht hat. Ja. Noch im selben Jahr eröffnete er seine eigene Boutique in Mailand. Giannis wichtigste Mitarbeiter war seine Familie. Das war ihm ganz wichtig. Und er sagte auch einmal, Zitat, ich denke, die Stärke von Versace ist die Familie. Sein Bruder Santo war so der Businessman, also der übernahm vor allem auch die Finanzen. Und Donatella verließ die Uni in Florenz, um mit den beiden in Mailand zu arbeiten. Und sie war unglaublich wichtig für Gianni. Also sie war so seine rechte Hand, seine Muse, sein, ja, eigentlich alles für ihn. Also Donatella war wirklich unglaublich wichtig und hat dann ja auch später das Modehaus übernommen, was wir dann später von Magda hören werden. Und ich finde Donatella, kann ich jetzt schon mal sagen, echt eine coole Person. Und ich finde, sie wird so oft irgendwie
unterschätzt, unterbewertet.
Und auch so negativ oft irgendwie wahrgenommen und auch so verspottet. Und boah, das hat diese Frau wirklich nicht verdient.
Nee, wirklich nicht. Also ich war immer so eigentlich, na sehr, ja, keine Ahnung, Donatella Versace gibt's halt, keine kleine Schwester von Gianni, keine Ahnung. Und ja, egal, erzähl ich später nochmal mehr. Aber ja, Donatella Versace, eine tolle Frau.
Sie ist ziemlich cool.
Fangirl over here.
Lieb sie. Ja. Ende der 70er gründete er nicht nur sein Modeimperium und eröffnete seine erste Boutique, sondern da entstand auch sein Logo der Marke, nämlich
der Medusa-Kopf.
Exactly. Die Medusa ist eine mythologische Figur, die einst wahrscheinlich, also es gibt unterschiedliche Überlieferungen, aber wahrscheinlich war sie einst eine wunderschöne Frau, die dann von den Göttern aber verflucht wurde und sich in ein Monster verwandelte. Auf ihrem Kopf sind ganz viele Schlangen und jeder, der die Medusa erblickt, erstarrt zu Stein. Und die Medusa zu wählen, finde ich, passt sehr gut zu Gianni Versace, weil er war schon immer begeistert von Mythologie und benutzt so Sachen ja auch dann oft in seiner Mode, in seiner Inspiration. Und ich meine, dort, wo er aufgewachsen ist, in Italien, ich meine, jeder, der schon mal in Italien war, man sieht viele antike Dinge, also man ist ja umgeben von all diesen wundervollen Dingen und das hat ihn selbstverständlich auch geprägt. Die Medusa im Speziellen soll ihn aber auch angezogen haben, weil sie ja ein gewisses Spiel zwischen Schönheit und Gefahr darstellt. Also das Logo ist beeindruckend und es passt gut zu Versace, denn die Kleider sind wunderschön, aber manchmal eben auch leicht provokant und strahlen einen gewissen Mut und auch eine gewisse Kühnheit aus. Und er selbst soll auch mal passenderweise gesagt haben, Zitat, wenn die Leute Versace sehen, müssen sie sich erschrecken, versteinert fühlen, als würde man in die Augen der Medusa schauen. Also ich bin jetzt schon total, hab schon Gänsehaut. Also ab da, ab Ende der 70er, erschuf Gianni Versace wundervolle Mode und begann auch ziemlich früh schon, neue Wege zu gehen und neue Dinge zu entdecken. Denn er interessierte sich schon immer sehr für Technologien und Fortschritt. Und 1982 arbeitete er mit einem deutschen Kunsthandwerker zusammen, um einen Stoff zu erschaffen, der wirkt, als sei man mit flüssigem Metall überzogen. Und aus dieser Idee heraus entstand Oroton. Und das ist eben so ein Stoff, also ihr werdet auf Instagram Bilder sehen von diesen Oroton-Kleidern, weil die sind sehr bekannt, also das ist wirklich so eins der Markenzeichen von Versace und ihr werdet sofort wissen, was ich meine, das, ja, es sieht wirklich aus wie flüssiges Metall und die Technik bestand halt darin, dass man so kleine Metallscheiben nahm und die zusammengesetzt hat, aber sie nicht komplett miteinander verband, sondern sie an vier Stellen zu einem Metallgeflecht verbunden hat. Das war jetzt sehr professionell.
Wie so eine Art Kettenhemd eigentlich.
Genau. Es ist mega. Ich finde es eine Hammer-Idee. Und das ist wirklich so eins der Markenzeichen dieses Labels. Und ich finde es echt wow. Und das finde ich generell sehr cool an Gianni Versace. Also einerseits liebt er die Vergangenheit. Also allein schon in seinem Logo sieht man das ja auch schon. Und er benutzt ja auch oft Designs oder auch Elemente von historischen Kostümen, also zum Beispiel Barockmuster und sowas. Also einerseits liebt er die Vergangenheit und benutzt sie auch, aber auf der anderen Seite sagt er eben auch selbst, er lebt eigentlich schon im nächsten Jahrhundert und er liebt den Fortschritt. Und das finde ich ganz cool, dass da so zwei Sachen zusammenkommen. Also es gefällt mir ziemlich gut. Und Ende der 80er brachte er dann auch noch andere Linien auf den Markt. Also Atelier Versace, das ist so die Haute-Couture-Linie des Hauses, aber auch Versus Versace, das ist eher so eine junge, lebendigere und auch ein bisschen erschwinglichere Linie. Dann gab es später noch Signature Versace, Versace Jeans, Versace Signature Versace, Versace Jeans, Young Versace und natürlich Parfümlinie und Homewear-Linie. Also schon ganz früh hat, also ich glaube schon Anfang der 80er hat er ja schon sein erstes Parfüm rausgebracht, das auch sofort eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und seitdem gibt's ja alle möglichen verschiedenen Parfüms und eben auch sehr viel Interior-Design. Also ihr seht, es gab von Versace schon sehr schnell sehr viele verschiedene Linien und Varianten und alle möglichen Produkte zu kaufen. Eine seiner großen Inspirationen war die Kunst. Also Gianni Versace war ein sehr kultivierter Mann, der die Kunst sehr liebte. Er las viel, sammelte Kunst, liebte Musik. Er designte auch Kostüme fürs Ballett und fürs Theater. Also er war wirklich sehr kultiviert. Und er arbeitete auch mit vielen Künstlern zusammen. Dazu sage ich auch später nochmal was. Er ließ sich sehr stark davon inspirieren und besonders sieht man das bei einer Kollektion, die sehr legendär ist, bei der Pop-Kollektion 1991. Denn Gianni war zuvor in New York und besuchte dort Museen und war fasziniert von Pop-Art. Und seine Kollektion 1991 war so eine richtige Hommage an die Pop-Art, vor allem an Andy Warhol, aber auch an andere Künstler. Und wir sehen in dieser Kollektion, also wirklich, die ist sehr legendär, wenn ihr die Fotos seht, ihr werdet es sofort erkennen, wir sehen dort großflächige Prints von Marilyn Monroe, von James Dean in grellen, lebhaften Farben. Aber auch andere Kunstprints. Und es gibt auch zum Beispiel einen Print, auf dem Vogue-Covers zu sehen sind, ebenfalls in so einer Pop-Art-Art und Weise. Und die Einnahmen dieser Vogue-Kleider gingen an die AIDS-Forschung, was ziemlich toll ist. Also diese Kollektion, Frühling, Sommer 1991, diese Pop-Collection, war ziemlich cool und ziemlich legendär. Aber gleich danach kam eine andere Kollektion, die noch viel legendärer war, die wirklich Modegeschichte geschrieben hat. Denn es gibt eine sehr große Sache, die Gianni Versace immer, also es gibt viele Sachen, die ihm zugeschrieben werden, aber eine Sache, die ihm im Speziellen zugeschrieben wird, die Erfindung der Supermodels. Denn Gianni Versace machte etwas sehr Schlaues. Er buchte die Models für den Laufsteg und buchte sie auch für seine Shootings. Vorher waren die beiden Sachen eher getrennt voneinander. Er buchte die Frauen aber für alles. Und das sorgte eben dafür, dass diese Models nochmal mehr Popularität bekamen und irgendwie noch mehr Ansehen bekamen. Und die anderen Modehäuser sahen, wie gut es ankam, dass diese Models eben so omnipräsent waren und irgendwie so cool verkauft wurden, so cool vermarktet wurden. Und die Modehäuser sahen, wie gut es ankam und zogen nach. Und jeder wollte dann eben diese Frauen haben. Und geboren waren die Supermodels. Das war jetzt sehr verkürzt, sehr vereinfacht. Denn ich will irgendwann nochmal eine Folge machen über die Supermodel-Era. Mhm. Von daher will ich ja jetzt hier nicht alles vorwegnehmen. Claudia Schiffer sagte über diese Zeit, Zitat, Gianni war der Vorreiter, der damals die Modeschauen veränderte. Bei ihm fanden sich Elton John und Prince in der Front Row. Und die Shows, in denen damals eigentlich ausschließlich Laufstegmodels liefen, waren auf einmal voll mit den Supermodels, die wir heute kennen. Er verwandelte seinen Laufsteg in eine Live-Show mit Choreografie, tollen Lichteffekten, ähnlich eines Theaterstücks. Aber ich finde nicht nur, dass die Modeschauen damals ziemlich cool waren, sondern auch die Modeshootings. Also die waren wirklich auch absolut ikonisch irgendwie. Diese Kampagnen-Shootings aus den 90ern, wow, wow, wow. Wir sehen die Supermodels, also die, die wir heute kennen, die Supermodels, in seinen coolen Kleidern, geschossen selbstverständlich von absoluten Größen wie Richard Avedon. Alles wirkt irgendwie wie so eine große Party. Also es macht irgendwie Spaß. Also seine Modeschauen zu sehen macht Spaß, seine Kampagnen-Shoots zu sehen macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Und vor allem diese Kampagnen-Shoots, ich liebe sie. Also Gianni sagte auch mal, Zitat, du kannst mit einem Bild wirklich zur ganzen Welt sprechen. Und deshalb, also weißt du, dessen war er sich bewusst und deshalb hat er da auch so viel Arbeit reingesteckt in diese Kampagnen-Shoots. Und wie war, also ich fühle mich definitiv angesprochen, auch viele Jahre später. Aber vor allem eine Modenschau. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, wir waren ja gerade im Frühling, Sommer 91. Und die Modenschau danach, Herbst, Winter 91, das war wirklich einer der ganz großen Modemomente, nicht nur für Gianni Versace, sondern generell für die Modewelt. Und das war auch wirklich so einer der Momente dieser Supermodel-Ära. Denn anstatt seine Models einzeln nacheinander auf den Runway zu schicken, kamen Linda Evangelista, Sandy Crawford, Naomi Campbell und Christy Turlington gemeinsam auf den Laufsteg und lip-syncten George Michaels Song Freedom 90. Denn die Models waren zuvor in seinem Musikvideo aufgetreten zu diesem Lied und jetzt performten sie eben dieses Lied auf dem Runway gemeinsam. Und das war halt wirklich so ein ganz, ganz großer Moment für die Mode und für die Popkultur, wo man halt irgendwie auch gesehen hat, diese ganzen Genres, diese ganzen Welten überschneiden sich halt auch.
Ja, das hat ist alles so verschmolzen. Ich finde, das kann man sehr schön sehen, immer wieder in der Geschichte von Versace, dass Popkultur, also diese verschiedenen so Celebrities, Entertainment-Branche, Mode, Publicity auch später, das sieht man später auch sehr schön, dass es immer wieder miteinander verschmolzen ist. Speziell im Haus Versace.
Die haben das schon sehr, sehr früh verstanden, wie der Hase läuft und wie man das machen muss. Das ist richtig, richtig cool. Und Cindy Crawford sagte auch über diese Show, Zitat, wenn ich meinen Supermodel-Moment benennen müsste, wäre es diese Versace-Show. Und das muss ja auch was heißen, weil diese Supermodels haben ja auch andere Shows gelaufen, denke ich mal. Aber ja, also diese Herbst-Winter 91 Runway-Sache war wirklich ja einer der ganz großen Modemomente. Aber da stoppte es natürlich nicht. Er brachte natürlich auch weiterhin unglaublich tolle Kollektionen auf den Markt. Im Jahr darauf, also im Jahr 1992, brachte er eine weitere legendäre Kollektion raus. Also ich gehe jetzt nicht auf alle Kollektionen ein, sondern halt nur auf die wirklich legendären. Und die beiden gerade eben waren absolut legendär. Und jetzt im Jahr 1992 kommt eine wieder legendäre Modekollektion raus. Herbst-Winter 1992. Diese Kollektion trug den Namen Miss S&M. Man nennt sie aber oft auch nur die Bondage-Kollektion. Und hier spielt Gianni mit Fetischkleidung. Wir sehen ganz viel schwarzes Leder, Gurte, Schnürungen, Halsbänder und so weiter. Also, du kannst es dir vorstellen. Ja, das war aufregend, sagen wir es mal so. Und seine Schwester Donatella trug auch eines dieser Kleider zur Met-Gala 1992. Und das war halt auch voll der Look. Weil das war wirklich ein sehr aufreizender, aber auch leicht provokativer Look. Also das sieht man auch nicht alle Tage. Aber dieses Donatella-Kleid, also dieses Gurtkleid, dieses Bondage-Kleid, ist auch ein Kleid, was man über die Jahre hinweg sehr oft auch an anderen gesehen hat oder neu interpretiert an anderen gesehen hat. Also das ist wirklich auch so ein Modemoment gewesen. Aber ich muss auch dazu sagen, Gianni Versaces Looks haben selbstverständlich nicht allen gefallen. Dazu sage ich auch gleich nochmal ein paar Worte. Im Allgemeinen war man aber begeistert von ihm, gerade weil er halt etwas gewagt hat. Also das sieht man ja bei dieser Miss S&M Collection sehr stark, dass er mutig war, sich Dinge gewagt hat. Amy Spindler, New York Times Journalistin, schrieb auch kurz nach seinem Tod Folgendes über ihn und seine Mode. Zitat, das Erschütternde an seiner Mode war, dass er Bezüge nutzte, die zu dieser Zeit in der Designermode inakzeptabel waren. Leder, Denim, Bondage, metallisches Mesh und Sexiness, die zu dieser Zeit als obszön angesehen wurde. Über die Zeit hinweg wurden diese Hinweise Teil des Standardsmode-Vokabular. Also im Originaltext sagt sie nicht nur obszön, sondern sagt halt eigentlich, dass es an Sexarbeiterinnen erinnert, was er da so getrieben hat. Und ja, aber ich finde das Zitat richtig gut, weil sie trifft da halt wirklich so einen wichtigen Punkt, dass Gianni Versace unglaublich mutig war und Dinge gemacht hat, die andere bisher zu dem Zeitpunkt sich noch nicht getraut haben oder auch gar nicht dran gedacht haben, das zu machen, weil es halt einfach undenkbar war. Aber er hat es einfach gemacht. Und man sieht, dass es ankam. Also es gibt halt gerade zu dieser S&M Collection gibt es halt so Beiträge, weil kurz danach war zum Beispiel auch so eine AIDS Foundation Charity Gala. Und super viele der Anwesenden haben seine Bondage-Sachen getragen. Und das fand er natürlich total cool und hat halt auch gesagt, so, ja, schaut euch um, halb Manhattan trägt jetzt Gürtung und Bondage-Look. Und da sieht man ja, also die Leute fanden es ja cool, diesen neuen, mutigen Look. Kommen wir jetzt aber zu dem Kleid. Wir alle wissen, was ich meine. Das Kleid. Einer der größten Modemomente überhaupt jemals. 1994 kam ein Film raus, den der ein oder andere kennen könnte. 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Und darin sehen wir ja unter anderem Hugh Grant, meine große Liebe, Hugh Grant. Also ich meine, ich liebe Gianni Versace, aber Hugh Grant, Leute, da, also ja. Ich meine, ich glaube, jeder, der in unserer Ära aufgewachsen ist, weißt du, in dieser Notting Hill-Ära, ich glaube, ja, muss ich mehr sagen, Notting Hill.
Ja, man kam an dem Typ ja auch einfach nicht vorbei, also, ach.
Zu diesem Zeitpunkt sind sie ein Happy Couple und gehen zusammen zur Premiere von 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Und bei diesem Event trug Liz Hurley das Kleid. Und wie es dazu kam, ist, finde ich, wie soll man das sagen, überraschend. Also man würde denken, dass dahinter eine spektakulärere Story steckt, aber es trug sich wie folgt zu. Hugh Grant und Liz Hurley waren damals noch relativ unbekannte Newcomer. Und stell dir das mal vor, es gab...
Kann man sich gar nicht vorstellen. Es gab eine Zeit, in der Hugh Grant ein Newcomer war.
Noch krasser, Magda, es gab eine Zeit, in der es Hugh Grant nicht gab. Wie? Wie?
Ja, stimmt.
Wo? Wann? Was? Das ist verrückt. Hugh Grant ist ein so wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich kann nicht glauben, dass es den Mann mal nicht gab. Aber gut, diese Zeit habe ich ja nicht erlebt, Gott sei Dank.
So was?
Ach ja. Das war vor unserer Zeit, Gott sei Dank. Aber auch Liz Hurley war da noch nicht so bekannt. Das änderte sich aber jetzt. Also
spätestens mit diesem Kleid.
Ja, also für Hugh Grant mit dem Film, aber für Liz Hurley mit diesem Kleid. Denn man sagte den beiden, dass sie sich Kleider von High-Fashion-Häusern leihen könnten für die Premiere. Und Liz kontaktierte daraufhin mehrere Modehäuser, doch alle lehnten ab, weil sie halt nicht wussten, wer sie ist. Was in unseren heutigen Ohren natürlich auch... Ja, stell dir vor, Liz Hurley ruft an und du sagst, wer? Was? Nein, tut uns leid, wir haben kein Kleid für dich. Unvorstellbar. Unvorstellbar.
Liz Taylor?
Unvorstellbar. Dann rief sie aber bei Versace an und die waren schlau und sagten zu. Sie gaben ihr ein Kleid. Und dieses Kleid bestand aus schwarzer Seide und Lycra, aus Stoffteilen eigentlich, die von großen goldenen Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurden. Es hat zwei Träger pro Schulter, also so dünne Träger, und ist vorne und hinten tief ausgeschnitten. Sehr tief ausgeschnitten. Mhm. Das Kleid stammte aus der Frühling-Sommer-Kollektion 1994 und laut Gianni war die Inspiration dahinter der indische Sari und der Punk. Also ich meine, man muss sich auch vorstellen, Mitte der 90er war ja Grunge gerade auch wieder total, oder was heißt wieder, es war in und Grunge ist ja irgendwie auch Punk.
Abgeleitet.
Ja, das klingt Punk, alles sehr amateurhaft, was ich hier sage. Aber wir haben ja darüber auch in der Punk-Folge
geredet. Ja, da könnten wir jetzt natürlich tief eintauchen in die Musikgeschichte und die Geschichte der
Könnten wir natürlich, aber, absolut. Ja,
können wir natürlich machen, aber lassen wir natürlich an der, sonst würde die Folge natürlich auch zu lange dauern.
Vor allem jemand wie ich, der gerade mal weiß, was Nirvana ist, kann das natürlich absolut.
Pauline gibt uns jetzt einen Deep Dive in Musikgeschichte.
Ja, da lernt ihr bestimmt was. Aber wie gesagt, Grunge und Punk ist ja, gehört ja in dieselbe Familie.
Verwandt auf jeden Fall. Der kleine Cousin vom Punk.
Genau. Und das war halt so Giannis Auffassung von Punk und Grunge.
Mhm. Ja, womit er ja recht hat. Sicherheitsnadel nach heute.
Ja, mega cool gelaufen. Donatella Versace sagte später auch darüber, Zitat, Gianni machte das Kleid für eine Frau, die sich ihrer selbst sicher ist und die keine Angst hat, die Regeln zu brechen. Liz verkörperte all das in einer einzigartigen Weise. Recht hat sie. Ich finde es aber halt spannend zu sehen, dass die Geschichte hinter einem der größten Modemomente und einer der, also auch so popkulturmäßig ein großer Moment, so unspektakulär ist. Also Donatella erzählte vor kurzem in einem Interview, dass Liz Hurley praktisch 24 Stunden vor der Premiere anrief, etwas zum Anziehen brauchte und das einzige Kleid, was halt da war, was verfügbar war, war eben dieses. Und dann gab man ihr halt das. Und Liz Hurley, das finde ich auch total witzig, sagte vor ein paar Jahren in einem Interview folgendes, Zitat, ich musste dringend ein Kleid für Hughs Premiere finden und damals hatte ich keine Ahnung von Mode. Ich erinnere mich, wie ich in ein Büro ging, wo sie ein Kleid aus einer weißen Plastiktasche fischten. Ich nahm es mit nach Hause und machte mir selbst die Haare und das Make-up, während ich mich mit Hugh in unserer kleinen Wohnung mit nur einem Bart um den Spiegel stritt, der nicht mal den ganzen Körper zeigte. Also sie sagt auch in dem Interview weiter, sie hat das Kleid, dadurch, dass halt der Spiegel nicht so lang war, hat sie das Kleid nie komplett gesehen. Sie hat es erst am nächsten Tag in den Zeitschriften mal komplett gesehen, wie sie komplett aussah. Und ich meine, die Tatsache... Ja, also, weißt du, man würde ja denken, bei so einem Riesending, dass da irgendwie voll der Gedanke dahinter steckt und Vorbereitung, aber nein, es hat halt kein anderer ein Kleid gehabt, das hing halt bei Versace gerade rum, das war das Einzige, was da war, sie macht sich selbst die Haare, es ist so,
ja.
Also ich lieb's. Donatella sagte auch über diesen Abend, Zitat, Ich weiß, man erwartet etwas Interessanteres hinter einem der berühmtesten Red Carpet Kleider der Geschichte. Aber wie bei vielen Dingen spielt der Zufall eine große Rolle dabei, das alles geschehen zu lassen. Niemand hätte sich eine so überwältigende Reaktion vorstellen oder verstehen können oder dass Liz jedem das Spotlight stehlen würde. Menschen auf der ganzen Welt fingen an, über das Kleid zu reden. Da begannen wir die Power des roten Teppichs und Promis zu verstehen. Und nach diesem Tag kannte jeder Liz Hurley, also ich habe ja vorhin gesagt, sie war relativ unbekannt. Ich meine, die Modehäuser wussten nicht, wer sie ist, keiner kannte sie. Aber danach kannte sie jeder. Und wie krass ist das bitte? Ich meine, sie hat ja hinterher eine tolle Karriere gehabt. Ich liebe Liz Hurley. Und wie krass ist das bitte, dass deine komplette Karriere eigentlich durch so ein Kleid, durch ein Kleid.
Das ist ein Zufall vor allen Dingen.
Absolut. Aber da sieht man auch mal wieder, was für eine Macht Mode hat.
Aber ich habe auch gerade bei der Recherche, habe ich so drüber nachgedacht, ich glaube, ich habe noch nie, bewusst zumindest, irgendwas mit Liz Hurley gesehen.
Gossip Girl.
Ich kenne Liz Hurley. Echt? Das spielt sie
natürlich!
Mit?
Nate Sheffin.
Ach, ja, aber siehst du zumindest noch nicht bewusst. Aber dieses Bild ist mir so im Kopf von Versace, also dieses Versace-Kleid mit den Sicherheitsnadeln.
Ja, total.
Also deswegen kenne ich halt diesen Namen Liz Hurley. Ich habe sie noch nie bewusst irgendwo anders wahrgenommen, außer auf diesem Bild.
Ja, ich glaube auch, also ich weiß, dass sie auch in anderen Sachen mitspielt. Ich glaube, ich habe sie auch schon woanders gesehen. Aber wenn ich an Liz Hurley denke, denke ich auch ans Kleid und leider halt auch an diese Hugh Grant Story, die mir, oh, boah, Hugh, wirklich, wirklich, Mann. Mhm. Mann, du bist mein Traummann, aber das ist nicht in Ordnung.
Oh. Nee.
Und daran muss ich halt leider Gottes auch mal denken. Aber ja, sie ist eine coole Frau, eine tolle Frau. Sie hat ich muss auch immer an ihren Sohn denken, weil sie hat einen verdammt coolen Sohn, den sie sehr liebt und er liebt sie sehr. Also das ist so ein richtig cooles Package, die beiden. Richtig cool. Also Liz Hurley ist echt eine tolle Person. Und wie krass, wie gesagt, das zeigt halt auch die Macht von Mode, dass du über Nacht
ja
durchstartest, durch ein Kleid. Und das ist wirklich auch, ich glaube, so der bekannteste Versace-Look überhaupt jemals. Und ein toller Look. Es ist echt ein krasses Kleid.
Ja.
Also dieses Sicherheitsnadelkleid steht in meinen Augen auch irgendwie für diesen generellen Versace-Look. Also ich finde, er drückt so dessen ganze Essenz irgendwie aus. Er ist mutig, er ist angstfrei. Und wenn man Gianni Versace mit einem Wort beschreiben würde, wäre er in meinen Augen genau das. Angstfrei. Mhm. Wir sehen sehr viel nackte Haut, die verrücktesten Prints in wilden Kombinationen, in grellen Farben, also in diesen psychedelic Sachen, also es gibt doch zum Beispiel auch diese Hemden mit diesen, die so richtig psychedelisch aussehen, weißt du? Die auch in den 80ern rauskamen, die mega beliebt waren. Alle Promis haben es getragen. Das ist so Versace.
Die sehen auch richtig cool aus.
Es ist total cool, aber es ist halt sehr mutig.
Ja.
Und auch die Bondage-Kleider. Aber auf der anderen Seite hat er ja auch Kostüme und schicke Abendkleider. Also es ist halt ein richtig krasser Mix.
Ja.
Und eben auch immer dieser Mix aus Vergangenheit und Zukunft. Also aus alten Elementen, aber dann eben auch wieder mit neuen Technologien und neuen Stoffen. Das ist eine richtig coole Kombi. Und er sagte auch mal, Zitat, ich mag es mit meinen Kleidern Geschichten zu erzählen. Manche sind sadomasochistisch, manche sind fein, manche sind brutal, manche sind kultiviert. Hauptsächlich steht meine Mode für Freiheit. Ich würde meine Kleider gerne von den Reichen getragen sehen, von den Armen, von jedem. Aber hauptsächlich von Menschen ohne Tabus. Denn die vergiften unser Leben. Tabus und Engstirnigkeit. Und ich finde, mit diesem Zitat hat er seine eigene Marke so gut auf den Punkt getroffen. Das ist Gianni Versace. Es ist angstfrei, es ist mutig, er traut sich was. Und er will, dass du dich wohlfühlst. Dass du happy bist mit dir selbst, mit deinem Körper, mit deinem Kleidungsstück und nicht über andere nachdenkst. Gott, ich liebe Versace. Sehr, 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 sehr viele Menschen waren sehr begeistert von Versace. Und diesen Versace-Look. Es gab aber auch negative Stimmen. Also ich meine, schau dir mal das Sicherheitsnadelkleid an. Es ist ja schon, mutig. Im Guten wie im Schlechten.
Es ist sehr, sehr gewagt. Für einen normalen Red Carpet ist es sehr, sehr gewagt.
Ja, und ich glaube auch für die meisten Standardmenschen, so der Durchschnittsmensch, ist es schon krass.
Ja, besonders in den 90ern. Also es heute ist man ja von nackten Posen nicht mehr geschockt und von nackten Körperteilen.
Ich bin schon überrascht, wenn ein Promi nicht nackt auf dem Red Carpet geht. Wirklich, es ist so
ist
krass.
So. Aber damals war es halt einfach, klar, damals ging so ein Raunen durch die Menge und wahrscheinlich so ungefähr die Hälfte der Menge war so, oh, I like it. Und die andere Menge war so, oh.
Ja, ich meine, seine Mode war sehr erotisch teilweise, sehr freizügig und so weiter. Und er sagte auch mal, wir ziehen uns an, damit jemand uns ausziehen will. Und ich finde, das trifft den Versace-Look auch so gut auf den Punkt. Oh mein Gott.
Okay, Daddy. Sag gerade der Richtige. Ulala.
Ja, dieser Mann. Aber nicht nur nackte Haut sorgte für Unmut bei manchen Menschen, sondern, weißt du, auch diese grellen Farben, die Prints, der ganze Vibe dieser Kleidung, das empfanden manche Menschen auch als vulgär, zu viel, zu provokant. Also gerade vulgär ist so ein Wort, das liest du bei Versace sehr oft.
Da auch wieder in den 90ern, da war ja sehr viel, da war ja dieser Minimalismus schon so am Aufkommen in der Mode.
Ja, das sage ich auch gleich noch
geradlinig. Ah ja, super.
Ja, weil ich finde wirklich, gerade dieses Wort vulgär ist ja wirklich sowas, das liest du und hörst du so oft im Zusammenhang mit Versace. Mhm. Und ich verstehe das, weil ich glaube, das ist das, was ich oft auch empfinde, wenn ich Dolce & Gabbana anschaue. Da habe ich auch auf dieses
Ja, ich kann verstehen, wo die Leute herkommen, die es sagen, also so was deren Gedankengang dabei ist. Aber auf der anderen Seite ist es so und ja, so angstfrei, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast. Es ist total so drauf geschissen, wenn die Leute halt denken, es wäre zu drüber und zu viel und zu bunt und zu grell und zu Mustermix und zu dies, das, Ananas. Dein Problem.
Ja, und ehrlich gesagt, also mir gefällt auch nicht alles, was Gianni Versace erstellt hat, aber braucht er auch gar nicht. Wäre ja auch komisch, wenn es so wäre. Aber die meisten Sachen, die er gemacht hat, finde ich so cool. Sie sind einfach, sie machen Spaß. Sie machen Freude beim Angucken. Ja. Ich glaube, wenn ich sie tragen würde, würden sie mir auch Freude machen. Viele der Sachen sind sexy. Ich finde sie wirklich sexy und nicht vulgär. Und ich bin, ich meine, wir kennen mich. Ich bin eine Klosterschülerin, okay? Also, aber von daher, ich finde es nicht vulgär. Ich finde es ziemlich cool. Ich liebe diesen Versace-Vibe. Und Gianni Versace störte diese Kritik, glaube ich, auch überhaupt nicht. Also, er sagte auch mal, Zitat, manche sagen, Versace ist ein Genie. Manche sagen, Versace hat kein Talent. Ich glaube weder das eine noch das andere. Ich glaube daran, jeden Tag zu arbeiten. Ich glaube an Aufregung, an all das, was mich als Mann und als Designer glücklich macht. Und ganz ehrlich, ist doch die beste Lebenseinstellung. Er hat doch recht. Die Leute werden eh immer reden, im Positiven, im Negativen. Es ist so egal. Es gab aber nicht nur Kritik, sondern er wurde auch über sehr viele Jahre hinweg permanent mit einem anderen italienischen Designer verglichen, der auch immer so als sein...
Mit wem?
Ich weiß auch nicht. Der auch immer so als sein Erzrivale bezeichnet wird, Giorgio Armani. Und die Mode und die Mentalität der beiden ist wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also du hast ja auch gerade eben schon gesagt, in der Zeit ist so ein gewisser Minimalismus auch aufgekommen, der sehr fein war und sehr minimalistisch, wie es schon drin steckt. Und das war eben Armani. Es ist fein, kultiviert, angezogen, anständig. Und ja, Versace war natürlich ein bisschen anders. Und Anna Wintour sagte auch mal sehr passenderweise den legendären Satz, Versace kleidet die Geliebte, Armani die Ehefrau. Und ich finde, dieser Satz trifft es so gut auf den Punkt.
Ja.
Es ist wirklich so. Und ich liebe diesen Satz. Ich weiß noch, wir waren auf der Modeschule und da habe ich mal eine Doku über Versace gesehen. Und da haben sie das auch gesagt, weil da ging es halt gerade auch so um diese Entwicklung Anfang der 90er, wo sie halt auch gesagt haben, ja, es ist schon alles sehr sexy und ne. Und da haben sie zum Beispiel auch gesagt, das habe ich nicht mehr vergessen, dass in der Zeit die Designer die Frauen eher ausgezogen als angezogen haben. Also, weißt du, sie wurden immer nackter und nackter.
Ja,
dabei sollten sie ihnen doch eigentlich Kleider anziehen. Und das ist halt schon so einen gewissen, Touch hatte. Und da haben sie das halt auch gesagt. Also, Versace kleidet die Geliebte, Armani die Ehefrau. Und ich fand den Satz so stark, ich habe den nie mehr vergessen.
Ah, ich habe kein Problem damit, die Geliebte zu sein, Baby.
Na, Donatella hat darauf ja auch mal Bezug genommen und hat gemeint, die Geliebte hat ja auch mehr Spaß als die Ehefrau. Oh mein Gott. Ich meine, wie gesagt, wir wissen, Klosterschülerin Pauline hier, aber ich finde den Satz einfach wirklich gut. Und ich finde, er trifft die Mentalität dieser Modemarken einfach sehr gut. Gianni war mit sehr vielen prominenten Menschen befreundet und arbeitete auch mit ihnen zusammen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, er hat sich immer sehr stark von der Kunst inspirieren lassen und hat auch mit sehr vielen Künstlern zusammengearbeitet. Also, wir haben ja vorhin schon gehört, dass er diese Supermodel-Ära so losgetreten hat und die Laufstege so richtig in Partys verwandelt hat. Also, es war so ein richtiges Spektakel, seine Laufstege. Ein großer Aspekt seines hippen und coolen Images war eben wirklich die Zusammenarbeit mit diesen Promis, die eben cool und hip waren und dadurch auch seine Marke so haben wirken lassen. Also Anna Wintour sagte mal über ihn, Zitat, Gianni verstand die Wichtigkeit von der Mode als umfassendes Paket. Er war der Erste, der Superstars auf den Runway gebracht hat. Er war der Erste, der die Promis in die erste Reihe setzte. Er war der Erste, der Rockstars und Schauspielerinnen in seine Werbekampagne nutzte. Und ich glaube, das ist halt so das Ding, weil wenn wir das heute hören, sind wir so, ja klar, machen Stars Werbung dafür. Ja klar, sind da Stars und keine Ahnung. Weil wir das halt heute so kennen. Aber damals war das nicht so. Also heute ist es ja der Normalfall, dass du diese Brand Ambassadors hast und so weiter. Aber früher war das nicht so. Und da war das was Neues und was Innovatives. Und da war er halt ein absoluter Vorreiter.
Aber das ist schon auch so. Also wenn ich an Versace denke, dann ist es schon auch so ein großer Bestandteil. So dieses Celebrity-Marketing, Publicity dadurch natürlich auch. Also das ist schon auch ein großer Bestandteil. Also ja. Ist ein großer Bestandteil davon, aber ich finde, da denkt man natürlich auch dran irgendwie.
Ja, total. Ich finde es nur immer wichtig, das nochmal zu betonen, weil ich wirklich so das Gefühl habe, heute ist es halt so der Normalfall. Aber man vergisst halt, dass es eben auch mal Zeiten gab, in denen das nicht so war und in denen es halt was Neues war. Und unglaublich viele Stars trugen auch seine Kleidung und machten auch Werbung dadurch ja auch für ihn. Also zum Beispiel Michael Jackson trug seine Sachen in seiner auf seiner Bühnenshow, Madonna, Sylvester Stallone machte Werbung für ihn. Er arbeitete mit Tupac zusammen, was natürlich auch dafür sorgte, dass seine Marke sehr beliebt in der Street Credibility bekommen. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich für so eine Luxus. Auch das ist für uns heute klar, weil was tragen Hip-Hopper? Gucci klar. Und sowas. Weißt du, was ich meine?
Gucci, LV.
LV. Genau, also heute kennen wir das, aber wie gesagt, damals war das auch nicht unbedingt so. Oder als 96 in der Fifth Avenue ein Versace-Shop eröffnet wurde, spielten Elton John und Jon Bon Jovi live dort Musik. Oder Elton John hat ja auch einen eigenen Song für ihn geschrieben, Into the Jungle. Oder was ich auch cool finde, Prince stellte ein Mixtape zusammen für die Herbst-Winter 1995-Kollektion, die er die Versace Experience nannte. Und dieses Mixtape wurde dann exklusiv nur den Anwesenden auf Kassette gegeben. Also es war total exklusiv. Und erst 2019 wurde es veröffentlicht.
Ah, ich wollte gerade sagen, das kann man aber streamen, ne? Und
ja.
Ich wollte gerade sagen, hm?
Nee, aber damals konnte man das nicht. Und ich meine, gerade so Elton John zum Beispiel war ja ein sehr enger Freund von ihm, auch Prince. Prince war auch ein sehr enger Freund von Donatella Versace. Vielleicht hören wir das auch noch in deinem Teil, weil als er gestorben ist, hat sie ja auch ihm so... Ja, so eine Hommage gegeben auf dem Runway. Also Prince war zum Beispiel auch ein sehr enger Freund von der Familie. Aber auch eine sehr enge Freundin, Muse und Versace-Trägerin war Lady Di. Angeblich soll er ihr sogar 1 Million Pfund geboten haben, um auf seinem Laufsteg zu laufen, was sie aber nicht gemacht hat. Aber sie trug seine Kleider abseits des Runways. Also in den 90ern sehen wir sie ja in sehr vielen Versace-Outfits und auch in unterschiedlichen. Und das ist halt das, was ich meine. Versace war nicht nur grelle Hemden und halbnackte Frauen, sondern er hat auch wirklich andere Kleider gemacht. Und das sehen wir bei Lady Di zum Beispiel. Also sie hat tolle Kostüme auch von ihm getragen, tolle Abendoutfits. Also echt cool. Aber ich glaube, vor allem ein Outfit ist besonders in Erinnerung geblieben. 91 war sie auf dem Cover der Harper's Bazaar zu sehen und trägt darauf ein sehr bekanntes Kleid, ein eng anliegendes, eisblaues Seidenkleid mit schmalen Trägern, das über und über bestickt ist mit Perlen. Also das ist ein sehr ikonisches Kleid, weil es auch ein sehr ikonisches Cover ist. Denn das war halt 1991 das Cover und 97 nach Lady Di's Tod verwendete die Zeitschrift das Bild dann erneut als Coverbild, als Hommage an Lady Di, als, ja, was ich sehr traurig finde. Und dieses ikonische Kleid wurde übrigens vor ein paar Jahren versteigert für ganze $200.000. Was echt viel Geld ist für ein Kleid, würde ich sagen.
Mhm.
Aber weißt du, was mich total traurig macht? Also wir befinden uns da eben jetzt in 1997, in dem ja dieses Coverbild nochmal benutzt wurde. Und das macht mich richtig traurig, denn 1997 war Diana auf der Juli-Ausgabe, also auf dem Cover der Juli-Ausgabe der Vanity Fair. Und in dieser Ausgabe wurde auch Gianni interviewt und hat über sie gesprochen und hat gesagt, ich hatte letzte Woche eine Anprobe mit ihr für neue Anzüge und Kleidung für den Frühling. Und sie ist so gelassen. Ich glaube, es ist ein Moment in ihrem Leben, in dem sie sich selbst gefunden hat, die Art und Weise, wie sie leben will. Und mich macht das so traurig, das ist die Juli-Ausgabe der Vanity Fair, okay, und ein paar, also wirklich ganz kurz danach, sind beide tot. Das macht mich so fertig. Ah, dazu sage ich nachher noch, also gleich nochmal kurz was. Denn, wie gesagt, wir befinden uns jetzt im Jahr 1997. Am 6. Juli 1997 fand in Paris die Haute Couture Herbst-Winter 97 Modeschau von Versace statt im Ritz. Und das war seine letzte Modenschau, was damals natürlich niemand wissen konnte. Und es ist wirklich eine tolle Modenschau. Also ich verlinke euch den Link fürs Vogue-Archiv, weil die haben ja immer die ganzen Modeschauen archiviert. Aber wir werden die Bilder auch posten auf Instagram auf jeden Fall, also einige der Outfits. Ich finde, es ist wirklich eine tolle Modenschau. Es ist nicht so grell und nicht so krass wie viele andere seine Modenschauen, aber ich meine, das ist ja auch Haute Couture. Aber sie ist trotzdem sehr, sehr, sehr schön und sehr Versace. Also man sieht sie an und denkt, ja, Versace. Vor allem am Ende, also bei Haute Couture schauen, hast du ja am Ende immer die Braut mit dem Brautkleid. Und das ist in dem Fall Naomi Campbell und das ist wirklich ein toller Look. Also es ist wirklich eine schöne Modenschau. Und zu der Zeit war Gianni Versace wirklich an einem ziemlich guten Punkt in seinem Leben. Also sein Modehaus lief richtig gut. Es war zu dem Zeitpunkt mehr als 800 Millionen Dollar wert. Es gab 130 Boutiquen weltweit und es stand kurz vorm Börsengang. Also es lief wirklich alles richtig gut. Und Gianni Versace lebte zeitweise in Miami Beach. Und nach der Modenschau, also am 6. Juli war die Modenschau und dann flog er nach Miami. Und dort lebte er mit seinem Partner in einer großen Villa, die er renovieren ließ, die Casa Casuarina. Da werde ich euch auch einen Link verlinken in den Shownotes. Da könnt ihr euch auch Bilder davon angucken, weil die Casa Casuarina ist wirklich... ja, die sollte man sich mal anschauen. Die ist ein Blick wert. Also, so kann man leben, sagen wir es mal so.
Nettes Sommerhäuschen.
Ja, also ich würde auch mal eine Nacht übernachten, wenn es sein muss. Schon ganz nett.
Das ist auch heutzutage, es wurde es auch zu so einem Boutique-Hotel umgebaut,
ja,
oder?
Ja, das also, da kann Hotel. Man und da drin auch, ist auch ein Restaurant.
By the way, falls ihr, wink, wink, zwinker, zwinker, falls ihr da heute mal übernachten wollt.
Genau, also ich würde da drin, nee, obwohl, ach, keine Ahnung. Aber es ist schon ziemlich cool und da drin ist auch ein Restaurant heute, das Gianni heißt, was ich ganz süß finde. Am Morgen des 15. Juli, nur ein paar Tage nach seiner letzten Modenschau, ging er wie an vielen anderen Morgenen zuvor raus, um Magazine zu holen. Kurz bevor er wieder ins Haus kam, treffen ihn zwei Schüsse. Er wird ins Krankenhaus gebracht, wo ihm aber nicht mehr geholfen werden kann. Und so starb Gianni Versace am 15. Juli 1997. Der Täter war schnell identifiziert. Es war der 27-jährige Andrew Conanan. Und das war auch nicht sein erster Mord. Also 3 Monate zuvor startete er seine Mordserie und brachte vor Versace 4 andere Männer um. Und das FBI suchte zu diesem Zeitpunkt schon fieberhaft nach ihm. Also während Gianni Versace in Paris seine Modenschau vorbereitete, war Conanan gerade nach seinem 4. Mord auf der Flucht und stand auf der Liste der 10 meistgesuchtesten Verbrecher des FBIs.
Ist ja auch eine krasse Killing Spree. Also in 3 Monaten 4 Morde für, also ich meine, klar, er ist ja dadurch ein Serienmörder.
Ja.
Das ist eine krasse, krasse Mordrate.
Ja, was mich aber echt fertig macht, sie fanden ihn schließlich ein paar Tage danach, aber bevor sie ihn festnehmen konnten, nahm er sich selbst das Leben, weshalb er nicht mehr verhört werden konnte. Das heißt, wir wissen bis heute nicht, wieso er Gianni Versace umgebracht hat. Wir wissen es nicht. Und es ist nicht mal völlig klar, ob die beiden sich kannten oder nicht. Also es gibt ja eine Theorie, dass die beiden sich mal in einem Nachtclub begegnet wären. Aber auch das ist eigentlich nicht gesichert. Also wir wissen letztendlich wirklich nichts. Wir wissen nicht, ob sie sich kannten. Wir wissen nicht, warum er sich Gianni Versace ausgesucht hat. Wir haben keine Ahnung. Und
ob er ihn sich wirklich ausgesucht hat oder ob er ihn vielleicht einfach erschossen hat.
Also was halt viele denken, und das glaube ich eigentlich fast auch, er war halt einfach, sorry, aber Nichtskönner, ein absoluter Vollidiot, einfach ein armer Schlucker, weißt du, was ich meine? Und normalerweise rede ich nicht so über Menschen, aber über ihn habe ich kein Problem, so zu reden. Er hat Menschen umgebracht, ohne Grund, ohne Verstand. Und er war wirklich so ein armes Würstchen, das aber, glaube ich, halt so von einem anderen Leben geträumt hat. Also er hat ja in Miami auch in so einer billigen Absteige gewohnt. Und dort hat man dann ja hinterher auch so Hochglanzmagazine gefunden, weißt du, die Vogue gefunden und so. Und da denkt man halt so, ja gut, Junge, wenn du in dieser Welt leben willst, dann arbeite doch dafür, dann tu doch was, krieg deinen Hintern hoch und arbeite dafür. Und das ist halt so eine der Theorien, dass er so eine Wut halt hatte, dann auf eben so Leute wie Gianni Versace, die das alles hatten und ein gutes Leben hatten.
Ja, so ein bisschen so Luigi Lucchini des 20. Jahrhunderts.
Ja, aber letztendlich, wir wissen es halt nicht. Das ist so gemein. Und ich werde, glaube ich, in nächster Zeit auch noch ein paar TikToks dazu machen. Also wenn ihr darüber gerne noch mehr Infos hättet, weil der Fall ist ja sehr groß und sehr bekannt und da sind ja wahnsinnig viele Informationen noch dazu da. Also wenn ihr darüber noch mehr erfahren wollt, schaut demnächst auf TikTok vorbei. Aber weißt du, was ich halt so schlimm finde? Also vielleicht klingt das jetzt für manche Leute komisch. Ich weiß nicht, was du darüber denkst. Aber Gianni Versaces Tod macht mich so fertig. Ich finde das so unwirklich und so seltsam. Weißt du, da bist du so ein kreatives Genie. Du baust ein ganzes Imperium auf. Du arbeitest so hart. Du liest Bücher, bildest dich weiter, bist ein lieber Mensch, liebst deine Familie. Du hast ein erfülltes, gutes Leben. Er war ja auch kurz, also er hatte ja Krebs in den Jahren zuvor, wurde aber wieder gesund. Weißt du, du hast ein gutes Leben dir aufgebaut. Und dann wird es dir genommen von irgendeinem dahergelaufenen Idioten, dem du nichts getan hast, einfach nur so, ohne Grund, ohne Sinn. Und ich meine, ich weiß, dass wir alle sterben müssen. Wir alle müssen irgendwann sterben. Unser Tag kommt für uns alle. Aber
es vergeht, glaube ich, kein Tag, an dem Pauline diesen Satz nicht
dass macht. Wir alle sterben müssen, ja, das ist
just so you know, da draußen.
Mein Thema zur Zeit. Mir ist es nämlich erst jetzt richtig klar geworden, dass auch ich sterben muss irgendwann. Das war mir früher nicht so ganz klar.
Ja.
Aber diese Erkenntnis kam jetzt. Aber die Tatsache, weißt du, dass irgendwie, ich kann das nicht in so in Worte fassen, aber mich schockiert es so, weil ich dann immer so das Gefühl habe, hat das Leben überhaupt einen Sinn? Weißt du, was ich meine? Da machst du so viel, du liest Bücher, hörst Musik und liebst deine Familie und arbeitest so hart und lebst so viel, lebst so intensiv und dann ist es einfach vorbei, ohne Sinn. Weißt du, wäre er jetzt krank gewesen, also wäre er an Krebs gestorben, dann wäre das auch scheiße gewesen und auch sinnlos irgendwie, aber das ist so, das kann uns alle treffen. Oder hätte ein Auto ihn angefahren, keine Ahnung, ein Unfall, ich weiß es nicht, wäre alles furchtbar gewesen. Aber die Tatsache, dass irgendein random Typ ohne Grund ihn einfach das Leben nimmt. Kennst du das, wenn du irgendwie so Informationen in deinem Hirn nicht verarbeiten kannst?
Ja.
So geht's mir da. Ich kann das nicht begreifen.
Ja, es ist halt, also das merkt man ja auch später, also aber das werden wir gleich ja auch nochmal hören, wenn wir dann über die Beerdigung reden. Das waren richtig, ich meine, Beerdigungen sind nie schön und immer irgendwie ein komischer Vibe, trauriger Vibe. Aber das hat man bei der Beerdigung von Gianni Versace ganz extrem gesehen, finde ich. Das war so eine düstere Stimmung bei der Beerdigung. Also es ist richtig bedrückend, sich Videos und Bilder von damals anzuschauen von der Beerdigung, weil halt alle noch so fassungslos sind.
Ja.
Also das war ja 7 Tage nach seiner Ermordung, war die Beerdigung am 22. Juli. Und das ist einfach noch, es ist einfach so eine krasse Stimmung, so eine richtig düstere, fast schon apokalyptische Stimmung, muss man schon sagen.
Das war halt ein Riesenschock gewesen. Und das meine ich halt, also es wäre immer furchtbar gewesen, egal wie er gestorben wäre, aber das ist so sinnlos. Aber gut, ich will euch jetzt hier nicht mit Philosophie langweilen, aber mich macht das wahnsinnig. Aber du hast es ja gerade eben schon gesagt, wenige Tage später fand die Trauerfeier statt in Mailand, im Mailänder Dom. Und da wird auch nicht jeder, also da hat auch nicht jeder Mensch seine Trauerfeier. Das ist auch schon ein starkes Stück. Obwohl ich da auch gelesen habe, dass die Kirche nicht so begeistert davon war und das erst nicht wollte, aber dann ein bisschen Geld geflossen ist, angeblich. Aber ich weiß nicht, ob es Gerüchte sind oder nicht.
Damit kriegt man die Kirche ja immer.
Ja, okay. Wir wollen jetzt hier nicht schlecht über die Kirche reden. Aber naja.
Es war ja auch keine Lästerei, es war eine Feststellung. Okay.
Aber wie du auch gerade schon gesagt hast, es war wirklich ein riesen, wie soll man, ich will nicht Event sagen, weil das klingt positiv. Es war einfach eine riesen Veranstaltung, also 2000 Gäste kamen, um sich von ihm zu verabschieden, darunter unglaublich viele Prominente, also wirklich alle möglichen Menschen, sogar auch Giorgio Armani war da, alle waren da, Elton John.
Das finde ich so, ganz kurz zu Giorgio Armani, ich habe mir natürlich zur Vorbereitung und zur Recherche einige Videos angeschaut, auch von der Beerdigung, von der Trauerfeier, und es gibt so viele Videos von allen anderen Gästen, weil natürlich vor dem Dom massig viele Paparazzi auch gelauert haben, und alle Gäste gehen mit gesenktem Haupt, Tränen in den Augen, Mundwinkel nach unten in diese Kirche rein, in den Dom rein, und Giorgio Armani hat so schon die Tür an der Klinke und posiert nochmal kurz für die Kameras, dreht sich so rum, so, ich gehe jetzt da rein. So, okay, Beweise gesammelt, alles klar, ab nach drin. Das fand ich irgendwie merkwürdig. Aber
ich meine, klar,
okay, so viel zu
jeder geht auch in Stresssituationen anders um, keine Ahnung.
Ja, natürlich, klar.
Aber ich persönlich mag ihn auch gar nicht so sehr, aber naja.
Nee, nicht so ein Sympathieträger.
Aber nee, ich bin auch ja, Team Versace, aber naja.
Ja. Wir wollen den Streit ja jetzt nicht noch weiter
angucken. Nee. Aber ich finde trotzdem gut, dass er gekommen ist. Also es ist ja irgendwie auch eine Art der...
Ist auch schon ein schönes Zeichen, finde ich.
Ich finde auch, also dass man eben auch diese Rivalität irgendwie so in diesem irdischen Leben auch so zurücklässt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das beendet und ja. Elton John und Sting sangen zusammen den Psalm 25. Und es gibt eine Szene der Feier, die mich wirklich jedes Mal trifft, egal wie oft ich es sehe. Denn du siehst ja, wie Lady Di und Elton John zusammensitzen und er völlig fertig ist und sie ihn tröstet.
Ja. Ja.
Und das ist ja an sich schon sehr, sehr traurig. Was ich auch, glaube ich, gar nicht wusste, dass Elton John und Lady Di davor zerstritten waren. Ziemlich übel.
Echt?
Ja, die haben sich richtig gestritten. Und erst durch Gianni Versaces Tod haben sie wieder zusammengefunden. Also Gianni Versace ist gestorben.
Wie kann man sich denn mit Elton John streiten?
Ja, das war irgendwie so eine längere Story. Irgendwie, das hatte auch was mit Gianni Versace zu tun, weil irgendwie Versace und Elton John haben zusammen so ein Buch rausgebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Rockstars and Royals oder so? Nee. Oder doch, irgendwie sowas. Und da waren halt auch Bilder von Lady Di und ihren Kindern drin und so. Aber da waren halt auch Bilder von halbnackten Männern drin und keine Ahnung. Also es war halt so eine Mischung, die Lady Di nicht gefallen hat.
Okay.
Und das war für sie, ja, hat ihr gar nicht gefallen. Und dann gab es da halt so ein AIDS-Fundraiser-Event und da hätte sie kommen sollen. Und das war halt auch sehr wichtig, dass sie kommt. Und dann ist sie aber kurzfristig nicht gekommen. Und das fand Elton, also es war halt für Elton John richtig schlimm, dass seine gute Freundin ihn da so hängen lässt. Aber ich glaube, sie ist nicht gekommen wegen diesem Buch. Also so habe ich das verstanden. Aber ist auch ein bisschen wirrwarr, diese Geschichte. Aber auf jeden Fall gab es da halt so ein großes Zerwürfnis. Und dann ist Gianni Versace gestorben und dann hat sie ihn angerufen und sie haben halt ja wieder zusammengefunden. Weil das, weißt du, die waren ja alle sehr eng befreundet. Und dann wird einem ja meistens auch klar, so über was für ein Quatsch haben wir uns eigentlich gestritten. Und ja, so haben sie wieder zusammengefunden. Und das tut mir so weh, wie sie ihn tröstet. Und wenn man weiß, dass ein Monat später Lady Di tot ist und er auf ihrer Beerdigung singt, das ist wieder sowas, das kann ich gar nicht glauben. Ich kann das gar nicht verarbeiten. Das tut mir so weh.
Ja, wie krass es auch für Elton John gewesen sein muss, also zwei von seinen engen Freunden so nah beieinander zu verlieren.
Ja, also er hat auch mal in einem Interview gesagt, er war in dem Sommer wirklich wie hypnotisiert, also er konnte das alles gar nicht glauben, weil das ja auch beides so Todesfälle waren, die aus dem Nichts kamen. Total unvorbereitet, total unvorhergesehen, also es ist schon wirklich, wirklich, wirklich schlimm.
Und auch beide noch ja relativ jung. Also ja, es war ja jetzt nicht 50. Mal so, dass er dann so 80 war und man dachte, naja, gut.
Ja, aber das meine ich ja. Gianni Versace war 50 Jahre alt. 50. Der hatte noch sein halbes Leben vor sich. Und dann kommt dieser Sack und nimmt ihm das.
Ja.
Mich macht das so wütend. Und das war wirklich für alle seine Freunde, für seine Familie. Er stand ja seiner Familie unglaublich nahe. Die waren ja unglaublich eng. Obwohl ich auch da gelesen habe, dass kurz vor seinem Tod es auch ziemlich Streitereien mit Donatella gab. Und auch da denke ich mir, wie furchtbar muss das sein, wenn du dich über irgendeinen Quatsch streitest und dann stirbt er. Grauenhaft. Aber es war für wirklich alle ganz, ganz schlimm. Und es gab dann auch andere Trauerfeiern. Und was ich auch ganz schön finde, im Jahr 1979, also als er gestorben ist, war die Met Gala ihm gewidmet. Ja, fand ich auch sehr, sehr, sehr schön. Und zum Schluss meiner Folge habe ich jetzt noch einen schönen Ratschlag von Gianni Versace für euch. Er sagte nämlich mal über eine Kollektion etwas sehr Gutes, und zwar das hier. Das ist der Kern dieser Kollektion, du selbst zu sein. Lauf nicht den Trends nach, lass die Mode dich nicht beherrschen. Du entscheidest, was du bist, was du ausdrücken willst, durch deine Art, dich zu kleiden und zu leben. Und das hat mir sehr gut gefallen und ich finde, das ist sehr Gianni Versace.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hat er ja in seiner Mode auch genauso gelebt. Also
ja, deshalb wollte ich gerne meine Folge mit seinen Worten schließen. Und genau, also Favorite Fact gibt's heute nicht, weil das ist ja eine Doppelfolge. Die gibt's dann nächste Woche bei Magda. Denn nächste Woche wird uns Magda alles über das Haus Versace nach Gianni erzählen. Das ist ja auch eine sehr interessante Geschichte.
Yes.
Genau, da würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, es war interessant. Da würde ich sagen.
Genau, um euch auf die nächste Folge schon mal vorzubereiten, könnt ihr natürlich wie immer gerne auf Instagram vorbeischauen oder natürlich auch jetzt auf TikTok, brandneu. Da wird auf jeden Fall einiges an Content auch folgen, natürlich zu Gianni Versace, zu seinem Leben. Also das machen wir immer, dass wir nach den Folgen dann so ein paar Bilder dazu posten, ein bisschen Content bringen zu dem Thema. Also das machen wir natürlich jetzt auch, damit euch nicht so langweilig ist. Bis zur nächsten Woche.
Genau, weil das Schöne ist, wenn wir so Designer-Folgen machen, finde ich es halt immer total cool, dass du im Archiv super viele von den One-Way-Shoots findest. Und das ist natürlich super, weil dann können wir euch die alle zeigen und können so seine legendären Modeschauen anschauen. Ja, das wird toll. Und wie gesagt, schaut dann auch gerne auf TikTok vorbei. Ja, da wird es bestimmt auch noch was zu Versace geben. Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Mit verzüglichen Grüßen.
Arrivederci.